Lady fängt an, sich vorzustellen.
Sehr gemein. Mein Name ist Sandra Zabelt, ich bin Chefdramaturgin an den Uckermärkischen Bühnen Schwedt.
Und ich bin der Intendant der Uckermärkischen Bühnen Schwedt. Mein Name ist André Nicke. Herzlich willkommen hier auf der Probebühne, sondern sehr ein richtiger Spielort, unser intimes Theater, das aber natürlich jetzt den Eindruck einer Probebühne vermittelt. Wir haben uns was ganz Spannendes vorgenommen. Wir wollen über Schiller reden, und zwar über Maria Stuart. Was auf keinen Fall ein langweiliger Unterrichts- und Lehrstoff ist, sondern ein ganz lebendiger Werkstoff, den wir gerne in die Hände nehmen. Weil es ist Dramatik und damit der Stoff, aus dem die Träume sind. Eine Sache, mit dem sich Theater eben beschäftigen und dem sie Leben einhauchen mit echten Menschen.
Und selbst Goethe hat Schiller schon bescheinigt, dass er wirklich ein Theatertier ist, dass er ein Faible für die Oper hat, für alles, was Wirkung hat am Theater. Und was ich besonders beeindruckend finde, Goethe selber hat sich da durchaus ausgenommen, weil er sich immer wieder in Stoffen verrennt und verzettelt und am Ende den Ausgang nicht findet. Und dem Kollegen hat er da durchaus unterstellt oder anerkennend unterstellt, dass er da ein sehr gutes Händchen hat. Also Goethe selber hat auch von Schiller die eigenen Texte für die Bühne einrichten lassen. Und einrichten ist jetzt eigentlich ein gutes Stichwort. Wie kommt man von einem ziemlich langen Stück und einem ziemlichen Berg Papier zu einer Inszenierung auf einer Bühne, die möglichst nicht länger als 2 Stunden dauert?
Aber ist es denn ein langes Stück? Also erfahrungsgemäß oder historisch gesehen, was hat einen denn am Abend noch erwartet, wenn man ins Theater gegangen ist hinterher? Also in dem Sinne sind die Stücke schon mal viel länger geschrieben worden und eine Aufführungsdauer von 3, 4, 5 Stunden war nichts Ungewöhnliches. Wir halten das heute nur nicht mehr aus. Aber, glaube ich, noch aus einem anderen wichtigen Grund halten wir das nicht mehr aus, weil Theater eben keine kopierende Kunst ist, weil sie keine museale Kunst ist, sondern eine interpretierende Kunst. Dieser berühmte Satz, was will uns der Dichter damit sagen? Mit dem gehen wir ganz aktiv um und damit leben wir. Und die Frage ist eben, was kann uns ein Dichter, der vor fast, wann ist er denn gestorben? 1805, glaube ich schon, ne? Vor so langer Zeit gelebt hat, heute noch so Wichtiges sagen, dass wir der Meinung sind, wir müssen ihn spielen, wir müssen uns mit seinen Gedanken beschäftigen, wir müssen uns mit seiner Sprache auseinandersetzen. Wir müssen uns einen Stoff untertan machen, damit wir ihn in die Gegenwart transportieren und vermitteln können. Und das kann ja nur ein Zugriff aus der heutigen Zeit sein, wenn wir eben nicht Museum bieten wollen. Das heißt, welche Aspekte eines Schillerschen Stoffes der Maria Stuart sind heute noch so brennend für uns, unser Leben und unsere Gesellschaft, dass wir Lust haben, den auf die Bühne zu bringen und darüber zu erzählen. Und aus dieser Perspektive der Interpretation kommt man zwangsläufig dazu, dass einen bestimmte Ausschnitte dieser Torte, Kuchenstücke interessieren und nicht der ganze Kuchen verspeist werden soll. Das hätte dann nur mehr so einen historisch oder einen theaterwissenschaftlichen oder literaturwissenschaftlichen Aspekt. Wenn man das alles mal auf die Bühne bringt, ist sicher vielleicht auch verdienstvoll, erzählt am Ende vielleicht weniger als der Zugriff der Interpretation. Und da sind wir eben genau das, was Theater ausmacht. Wir nehmen einen Stoff und erzählen ihn auf eine gewisse Art und Weise nach. Wir sind Nachschaffende, wir sind nicht Originärschaffende. Die große Leistung ist tatsächlich vom Autor vollbracht worden. Und was könnte das also heute sein bei Maria Stuart, dieser Aspekt, der uns interessiert?
Na, Schiller hatte ja schon einen sehr konkreten Ansatz und Anlass. Also schon für ihn war das Thema das Auseinanderklaffen der Person und der Rollenerwartungen. Also deshalb ist die Elisabeth so geschrieben, wie sie geschrieben ist. Dass es einerseits eben wirklich die regierende Person gibt, die sich ständig getrieben fühlt von den Erwartungen einerseits ihrer Ratgeber, andererseits des Volkes, dass sie regiert. Bei ihr kommt nun zusätzlich, weil sie eine Frau ist, noch Erwartungshaltung an die Person Frau dazu, die denen eigentlich eklatant gegenüber, also widersprechen. Und dann gibt es noch Elisabeth, die Privatperson, die nicht zum Zuge kommt und die sich darüber auch sehr massiv im Stück ja beschwert. Sie ist trotzdem, und das ist, glaube ich, spannend, also zumindest in meinen Augen, weiß nicht, wie es dir geht, keine Sympathieträgerin. Also sie ist jetzt nicht unbedingt die Figur, mit der man sich ad hoc sofort identifiziert, obwohl sie einen sehr modernen Konflikt austrägt.
Na ja, nun ist Schiller natürlich ein hervorragender Dramaturg. und schreibt so spannende Stücke, dass so mancher Polizeiruf dahinter einfach verblasst. Und je komplexer Figuren sind und je undurchsichtiger die Geschichte von Anfang an klar ist, umso spannender wird der Krimi. Und der ganze Maria Stuart ist für mich nichts anderes als ein Krimi. Und das ist ja wenigstens schon mal ein Fund, was man in der Hand hat, um einen spannenden Theaterabend auf die Bühne zu bringen. Und aber um nochmal auf die Interpretation eben zu kommen, und das, was du eingangs gesagt hast, es ist ja immer interessant herauszufinden, was ist der Schreibanlass des Autors gewesen? Was trieb ihn um in dieser Zeit, um ihn jetzt möglichst auch nicht misszuinterpretieren oder zu sagen, es ist doch egal, was für einen Stoff ich nehme, weil es geht eigentlich nur darum, was ich gerade im Augenblick erzählen will. So einfach machen wir es uns ja dann auch nicht. Und Schiller empfand in seiner Zeit schon das große Missverhältnis zwischen Geist und Sinn oder Stofflichkeit und Spieltrieb. Das ist alles sehr abstrakt gefasst und schon fast ins Philosophische. Aber es war das Auseinanderklaffen einer Geschichte, die ganz in Vorzeiten, Urzeiten, möglichst in der griechischen Antike mal in Harmonie vereint waren. Und diese Sehnsucht, deswegen sprechen wir vom Zeitalter der Klassik, dass angeblich in der griechischen Antike mal alles im Gleichgewicht war und in Harmonie war, diese Sehnsucht wollte er, glaube ich, auch in dem Stück bewältigen und vielleicht deutlich machen, was man tun muss, dass man in dieses Gleichgewicht, in diese Harmonie zwischen authentischem Verhalten eines Menschen und Verstellung, gezwungen, im Beispiel dann von Elisabeth, durch ihre Staatsgeschäfte und die Rolle, die sie im Leben einnehmen muss, wie führt man das wieder zusammen, dass man zum menschlichen Verhalten, Gestalten und zum menschlichen Urteilen kommt. Und diese wunderbaren Antipoden hat er in diesen beiden Königinnen gefunden. Und Schiller hatte ja einen Lehrstuhl, korrigiere mich, für Geschichte an der Uni in Jena. Also als Historiker war es ihm relativ, wie Brecht sagt, Talent ist Interesse. Also es interessierte ihn zugleich, also wurde er Historiker und aus seinem historischen Wissen konnte er natürlich dann wieder Stoffe schreiben, die auch wirklich belastbar sind in ihrem historischen Abklopfen. Also es ist ja nicht Fantasy-Märchen, die er geschrieben hat. Das ist schon.
Nee, und trotzdem hatte er den Ansatz, also der Dramatiker stand immer über dem Historiker. Also er hat den historischen Stoff immer als ein Material betrachtet, der sich dem Bühnengeschehen, also das sich dem Bühnengeschehen unterordnen musste. Und trotzdem gibt es in der Maria Stuart nur eine einzige erfundene Figur.
Das ist ja ungeheuerlich.
Ich finde das total faszinierend. Ich bin ja auch Historikerin, ein Teil von mir. Er hatte, also die vorlaufenden historischen Studien, die hatten ihn so gut trainiert. Er hat die Maria Stuart hat Sache innerhalb von 12 Monaten recherchiert und geschrieben. Und was mich als Theatermenschen natürlich unglaublich fasziniert, ich glaube, er hat 10 Tage vor der Premiere die letzte Szene geschrieben. Das können wir uns heute auch nicht mehr vorstellen.
Das werden wir uns demnächst wieder vorstellen müssen hier, wenn wir zu Uraufführungen kommen, weil man eben nicht auf einem sicheren Terrain sich bewegt, was wir bei Maria Stuart aber durchaus können, weil es gibt ja auch eine riesige Rezeptionsgeschichte und jede Zeit hat auch dieses Stück anders gelesen und möglicherweise auch eine andere Figur nach vorn geschoben, weil sie meinte, wir brauchen jetzt mal die Widerstandskämpferin, die sie, glaube ich, in Maria Stuart gesehen haben. Und wir wollen mal mehr das Reaktionäre anprangern, was sie in der Elisabeth gesehen haben. Dann gibt es wieder andere Zeiten, die sagen, wir brauchen aber eine starke Führungspersönlichkeit. Manche interpretieren das sogar vor dem Hintergrund von Gendergerechtigkeit. Also es muss jetzt ein Frauenbild sein, starkes, das die Entscheidungen treffen muss zum Wohle eines Staates. Also man sieht da einfach mal schon, das Stück lässt sich in verschiedene Richtungen drehen und wenden und abklopfen und am Ende muss ein Regisseur oder ein Theaterteam zusammen mit theaterwissenschaftlichen Betreuung, in dem Fall vertreten durch Dramaturginnen, entscheiden, was ist jetzt mein Aspekt, wo lege ich den Fokus drauf, welche Figur interessiert mich jetzt möglicherweise am stärksten, ohne dass ich den anderen Figuren ungerecht werde. Jede Figur, und das ist jetzt mal kurz die Sicht eines Schauspielers und einer Schauspielerin beschrieben, muss darum kämpfen, dass ihre Figur Recht hat. Und wenn sie der finsterste Bösewicht ist, jedenfalls von außen betrachtet, weil sonst wird das einfach nur platt und äußerlich und damit auch sehr unglaubwürdig. Also das ist mal nur so ein Einblick, dass jeder Schauspieler, so finster seine Rolle ist, sie sich so zu eigen machen muss, dass er sie lieben muss und verteidigen muss. Und je mehr Menschen auf der Bühne Recht haben mit ihren Meinungen, umso mehr wird man als Zuschauer auch begreifen, dass da irgendwas nicht stimmt und dass man möglicherweise sogar Position beziehen muss. Und Theater machen wir auch nur, weil uns Menschen zuschauen. Sonst könnte man ja auch gleich Film machen. Der große Unterschied ist ja beim Theater, wir produzieren in diesem Moment. Und im selben Moment nimmst du, lieber Zuschauer, das wahr, konsumierst das also und reagierst auch sofort drauf. Das ist ein unmittelbarer Vorgang, quasi ein Schöpfungsakt in einem Augenblick, den wir im Augenblick natürlich auch so schmerzhaft vermissen, weil die Theaterräume geschlossen sind. Beim Film können ja Jahre oder Jahrzehnte dazwischen liegen. Dann schaut man sich das an und dann macht das was mit einem oder nichts, aber man kann nicht unmittelbar Einfluss nehmen. Was zumindest durch Reaktionen des Publikums an dem Abend sogar das Spiel der Darsteller auf der Bühne verändern kann. Es wird also immer lebendiger. Also das, was, was du schwarz auf weiß besitzt, kannst du getrost nach Hause tragen, um mal wieder bei Goethe zu sein. Das kannst du mit dem Schauspieler nicht, da musst du dich herbewegen. Und das bleibt ja dann auch nur zweidimensional, dieses bedruckte Blatt. Und wir machen es dreidimensional. Wir geben Blut dazu und wir geben Hirn dazu und wir geben Gerüche dazu und wir geben Feuer und Dampf dazu und ein Bühnenbild und Kostüme und eben ganz, ganz, ganz viele Menschen. Und dann wird es plötzlich auf eine ganz andere Art und Weise erfahrbar. Man liest das nicht und muss sich erstmal die Figuren merken, die da beschrieben stehen und die Figuren Namen. Und muss sich vorstellen, in welcher Situation die gerade sind und was die vielleicht anhaben könnten und so weiter. Das liefert ein Theaterabend eben alles. Und plötzlich werden Stimmen klar. Und man kann das Verhalten von Menschen zuordnen. Man kann es verstehen. Man wird in etwas hineingesogen, was einen am Ende vielleicht überwältigt, weil man gar nicht entweichen kann. Fernseher kann ich ausmachen, iPad kann ich abstellen. Kann man zur selben Zeit was anderes angucken, kann dazwischen WhatsAppen beantworten. Wir haben also auch einen Moment, wo man mal etwas aushalten muss und wo etwas Unvorhergesehenes, vielleicht sogar Beängstigendes um die Ecke kommt, in einem Schutzraum. Denn nichts anderes ist ein Theater. Auch im Märchen ist das schon, da kommt der böse Wolf und da weinen die Kinder. Und da kann ich immer nur allen Kita-Erzieherinnen dann sagen, es passiert doch nichts. Es ist doch alles nur gespielt. Aber im Theater kann man eben Leben lernen. Unter anderem auch da, indem man erfährt, aha, der Nachbar neben mir geht ganz anders mit dieser Erfahrung des Angsthabens, der Freude, was da alles an Gefühlserregungen, Bewegungen möglich sind, um. Theater ist ein Ort des sozialen Miteinanders und des Lebenslernens. Also dieser Schutzraum Theater gibt eben durch das Übertragen historischer Stoffe die Möglichkeit, heutiges Leben zu verstehen und besser leben zu können. Das meine ich auch in Bezug auf Maria Stuart und auf das unterschiedliche Handeln von den weiblichen und männlichen Figuren. Ich würde ja jetzt mal, um mal ein bisschen uns zu nähern, wie wir die Geschichte vielleicht sehen würden, verurteilen würde ich keine der beiden Figuren. Ich habe letztens in so einem Interview auch mal geschrieben, was sind realistische Vorbilder in der Gegenwart für Sie? Da habe ich Angela Merkel geschrieben.
Da musste ich auch dran denken.
Weil ich es als Wahnsinn erachte, wie viel Macht, aber wie viel Macht auf Zeit in der Demokratie eben verliehen und damit Gestaltungsspielräumen wir einzelnen Menschen übertragen, denen sie eigentlich gar nicht gewachsen sein können als einzelnes Individuum. Also solche Krisen wegzutragen, Finanzkrise, Flüchtlingskrise, Gesundheitskrise. Und das wäre für mich so etwas wie Elisabeth. Die kann gar nicht mehr authentisch sein, weil wenn sie authentisch ist, ist sie im besten Fall gerecht. Aber sie genügt dem Staat nicht mehr, weil wir in einem Rechtsstaat leben. Das ist ein Riesenkomplex, den ich jetzt schon wieder aufmache. Bevor man da erstmal einsteigt. Und ich erinnere mich zum Beispiel an eine Episode im Nachklang der Flüchtlingskrise, als ein geflüchtetes Mädchen sich in einer Talkshow bei Frau Merkel mit Tränen bat, sich doch für sie einzusetzen. Und Frau Merkel sie zurückweisen musste, weil sie musste den Staat vertreten. Hätte sie diesem ein Kind gesagt, ja, du darfst bei uns bleiben, hätte sie was ausgelöst? Willkür. Denn sie hätte eine auf Macht basierende, sogar machtüberschreitende Entscheidung getroffen, die aber nicht in der Rechtsfolge für alle anderen Tausende, Zehntausende Kinder gegolten hätte. Das ist Willkür. Es wäre als gerecht empfunden worden, aber es wäre nicht recht gewesen. Und trotzdem hat das mit Frau Merkel, glaube ich, so viel getan, emotional als Mensch, als der authentische Mensch, dass sie irgendwann dann, glaube ich, aber zur Entscheidung gekommen ist, die eben dann die Öffnung der Grenzen, als der Druck sehr groß wurde, einfach über Nacht möglich gemacht hat. Und auch da stand sie dann wieder gegen Recht. Also deswegen ist diese Entscheidungen, die Elisabeth dort vor Hunderten von Jahren getroffen hat, so gegenwärtig und muss uns berühren und kann exemplarisch an so einem Stück wie Maria Stuart durchexerziert werden, dass man am Ende zu einer Handlungsempfehlung vielleicht kommt, wie man heute leben könnte, dass diese Stücke so brandaktuell sind und dass sie aber eben aus der heutigen Perspektive betrachtet werden müssen, damit sie eben auch zu einer Notwendigkeit kommen, auf den heutigen Spielplan zu gelangen. Wir nähern uns der Frage der Ausstattung. Und das ist ja mehr als nur ein Bühnenbild. Das sind ja auch die Kostüme, das sind die Masken. Und das alles hat nur mit der Frage zu tun, was wollen wir erzählen? Was wollen wir erzählen? Und dann überlegen wir uns, wie wollen wir es erzählen? Und dann kommen wir ganz schnell darauf, dass wir bestimmte Sachen, glaube ich, zur Seite legen. Wollen wir also jetzt einen musealen Zugang durchaus liefern, indem wir dort historisch korrekt sind, uns wirklich in der Zeit bewegen, die Kostüme schneidern lassen, die Masken der Zeit geben, damit dem Schauspieler immerhin die Möglichkeit geben, sich körperlich anders zu verhalten? Weil so ein Staatskleid macht etwas mit einer Schauspielerin. Die trägt dann keine Turnschuhe und Jogginghosen. Da ist also körperlich schon vieles gar nicht mehr möglich. Und da kommt es dann aufs Detail an. Das wäre also durchaus ein überzeugendes Argument zu sagen, lass uns diesen Weg gehen, dieses Korsetthafte als Sinnbild dafür zu nehmen, ich spiele eine Rolle und komme aus dieser Rolle nicht raus. Und in bestimmten Szenen zu überlegen, ich entkleide mich und damit entblöße ich mich dieses Panzers, der mich umgibt und ich kann dann mal endlich mal frei atmen. Oder ich transportiere es eben wirklich sehr weit hinüber und sage, lass uns doch mal Machtträger, die wir so ikonografisch vor uns haben, also so Bilder der Gegenwart, wo wir gleich assoziieren, aha, in diese Richtung geht die Reise. Also was ist mit den britischen Premierministerinnen, die wir in den letzten 20, 30 Jahren, glaube ich, alle irgendwie mal kennengelernt haben. Auch wir haben eine Kanzlerin. Ist also ihr berühmtes Kostüm und ihre Raute, die sie da immer sofort ein Sinnbild, was wir benutzen können.
Die aber grundsätzlich Hosen trägt. Also über den Umweg.
Ja, wer hat die Hosen an?
Ja, über den Umweg bin ich nämlich heute. Ich glaube, man kann das eine tun und das andere nicht lassen.
Ja.
Ich sehe die beiden schon in Hosen und trotzdem diesen Panzer, das Korsett drüber. Aber in Sicht, also den Rock vorne offen, also dass man die Hosen schon sieht, weil sie geben eine andere Körperlichkeit, sie geben eine andere Möglichkeit, sich zu bewegen. Und trotzdem gibt es diesen Panzer, dieses vorgefertigte Bild, dem sie genügen müssen. Mache ich mich verständlich?
Ich glaube, wir sind bei der Frage, braucht man überhaupt eine Sehhilfe? Also wie viel gibt man dem Zuschauer vielleicht noch mit, damit er unsere Konzeption versteht?
Ich glaube, ja.
Naja, es gibt Wegweiser im Leben. Die gibt es an jedem gut ausgewiesenen Wanderweg auch. Und dann gibt es irgendwann immer eine Kreuzung, an der muss man sich entscheiden, wo man lang geht. Entweder auf dem Wanderweg oder im Leben oder beim Denken. Und ich glaube, in einer Inszenierung darf es solche Wegweiser auch geben, weil wir mit Zeichen und Symbolen arbeiten. Und ein Bühnenraum ist ein Zeichen, ein Symbol, ein Kostüm ist ein Zeichen, eine Maske ist ein Zeichen und ein Symbol. In welche Richtung wir also den Zuschauenden bitten, uns an dem Abend zu folgen, in dieser Richtung mal die Geschichte zu denken. Und da würden solche Entscheidungen dann stehen.
Ja, und also gerade die Kostüme stehen ja wieder in Wechselwirkung zum Bühnenraum. Wenn der Bühnenraum sehr leer ist, denke ich, braucht man ein bisschen mehr Opulenz.
Bist also jetzt schon beim leeren Bühnenraum angekommen?
Irgendwie schon, ja.
Und bräuchte man nicht dennoch in so einem leeren Theaterraum eine große Schräge? Irgendetwas, was hinaufführt, was mich aber genauso wieder hinabgleiten lassen kann, wo ich ausrutsche, wo das Parkett sehr glatt ist, auf dem ich mich bewege, wo jedes Wort zählt. Vielleicht müsste das sogar spiegelglatt sein, diese ganze Fläche. Die kann mich bei einer entsprechenden Lichtsetzung auch total blenden. Das kann ich gegen meine Gegner einsetzen, das kann aber auch gegen mich eingesetzt werden. Das kann dazu führen, dass beide Frauen sich wie Fischschweiber auf allen Vieren bewegen müssen. Wer ist zuerst oben? Weil das nicht entschieden ist, wer den Wettlauf moralisch gewinnt. Maria ist davon überzeugt, dass sie Elisabeth besiegt hat. Auch wenn sie es am Ende den Kopf kostet. Aber das ist wieder eine Frage der Wertung im Leben. Was war mir dann, war mir meine Überzeugung so viel wert, dass ich dafür gestorben bin?
Dazu kommt ja noch ein Aspekt, den haben wir bisher völlig außen vor gelassen, der aber möglich oder eigentlich auch ein sehr heutiger ist, der Kampf zwischen zwei Religionen. Es stehen sich gegenüber Katholizismus und Protestantismus.
Hat das Schiller so interessiert? Oder hat das nur benutzt, um zu verschärfen? Hätte er nicht ein anderes Stück geschrieben, wenn es ihm darum gegangen wäre?
Na, zumindest in verschiedenen Inszenierungen spielt es durchaus eine große Rolle. Es spielt in den Bildern, die Schiller schafft, durchaus eine Rolle. Also es ist nichts, was... Ja, ist eine Entscheidung. Man kann es so inszenieren, dass es keine größere Rolle spielt. Aber es ist zumindest optisch immer präsent.
Auf alle Fälle wäre es eine weitere Ebene, die sich absolut dafür lohnt, komplett eine Inszenierung nur darauf abzustellen.
Du kannst es auch nicht völlig außen vor lassen, weil zumindest, Gott, ja, die Namen der Berater. zumindest einer der Berater, für den spielt das eine eklatante Rolle, weil die Staatsräson, England muss geschützt werden vor einem abermaligen Rückfall in den Katholizismus, weil die haben das ja schon gerade etliche Male durchexerziert. Protestantismus,
ja, ja.
Katholizismus wieder zurück und...
Also Maria stellt ja sogar die Legitimität der Richter in Frage, weil sie genau dieses Wechselhafte ihres eigenen Wortes ja immer wieder selber durchgelebt haben. 4-mal haben sie, glaube ich, den Glauben gewechselt. Also in dem Sinne ist es einer der Zwänge, die nicht außen vorgelassen werden kann, weil Maria in diesem Korsett und Elisabeth auch in diesem Korsett ja handeln müssen. Und wir waren bei der schrägen Ebene, die fast spiegelglatt ist, das gefällt mir. Mhm. Und ich glaube aber noch, Falltüren braucht. Und zwar, die sich nach einem Zufallsmechanismus öffnen. Wir spinnen jetzt wirklich rum. Wir haben uns nicht vorbereitet auf diese, was man hier vielleicht entwickeln kann. Die ähnlich wie in so einem Computerspiel irgendwie einfach mal so mit Zufallslogarithmus und dann öffnen die sich und dann muss man aber mal zusehen. Entweder versinkt man total oder man kann sich am Rand gerade noch so festhalten. Also, dass man vielleicht ein Bild dafür findet, wie es den beiden auch in ihrer Argumentation und jedem anderen, der diesen Raum betritt, gehen kann. Oder vielleicht weiß nur Elisabeth, wo die Falltüren sind. Und alle anderen, und sie programmiert sie jeden Tag neu. Wenn man sich ihr nähert, weiß man nicht, wer an dem Tag dran glauben muss.
Es ist natürlich spannender, wenn es dasselbe Risiko für sie auch gibt. Ja. Weil jedes Wort kann natürlich eine Falltür öffnen, auch für sie.
Ja. Aber dann setzt voraus, dass es einen Spielemacher gibt, der über allem droht.
Das bringt uns zurück zu Katholizismus und Protestantismus.
Und so erschließen wir uns ein Werk und klopfen es ab und bringen unsere eigene Welt und unsere eigenen Gedanken mit hinein. Also im Augenblick käme ich jetzt einfach mal dazu. Ich würde sagen, der leere Raum mit einer großen Schräge, die, ich weiß nicht, vielleicht ist es sogar eine Wippe. Das kann man alles nochmal weiterentwickeln, die Falltüren hat. Und in der Kostümierung und in der Maske würde ich gern mal wirklich im 16. Jahrhundert stöbern. Und würde mir aber das Recht geben, im Laufe der Inszenierungen die Kostüme als Schalen fallen zu lassen und vielleicht immer heutiger zu werden. Hm. Um so einen ganz großen Bogen zu schlagen, den es vielleicht nicht braucht, ich weiß es nicht. Aber der es eindringlicher macht, warum das Stück heute noch so eine große Relevanz für uns haben könnte.
Das ist ja das Schöne an unserer Arbeit, dass wir bestimmte Dinge wirklich ausprobieren können und manchmal dann auch relativ kurz vor einer Premiere doch nochmal verwerfen, weil wir merken, dass es nicht nötig ist, dass der Text aus sich selbst heraus wirkt, dass die Schauspieler präsent genug sind, als dass man ihnen noch eine Hilfe an die Hand geben muss. Deshalb heißt es ja Probe.
Zusammengefasst, abschließend, Sandra, was wollen wir sagen? Das Stück machbar interessiert uns?
Unbedingt. Also das nächste Problem ist ja, so ein Spielplan wird ja mal schon lange im Voraus gemacht. Also wir würden jetzt über die Spielzeit 22, 23 schon reden.
Also Schiller, Maria Stuart, immer eine Ansetzung auf dem Spielplan wert. Uns würde interessieren, glaube ich, da sind wir d'accord, die Frage der Unmenschlichkeit, wenn man Menschen zu viel Macht überträgt. Wie können wir menschlich bleiben, wenn wir über Leben und Tod entscheiden müssen? Und möglicherweise unter dem besonderen Aspekt, wie können Frauen zu einer besonderen Form von Wirkung kommen in einem feindlichen Umfeld? So will ich es mal benennen. Wir haben uns entschieden für eine kleine Besetzung, fast kammerspielartig, damit wir sehr intensiv sein können, wenn die Gedanken uns nicht verloren gehen, dass wir einen leeren Raum bevorzugen, der am Ende vermutlich eine schräge Ebene hat, die nach oben führt, der sehr, diese Schräge sehr glatt ist, ein glattes Parkett darstellt, die vielleicht Falltüren hat, von denen man nicht weiß, wann man darin verschwindet, dass wir aber zugleich bei dieser Abstraktheit eines Bühnenraums in der Historie der Kostümierung und der Masken bleiben wollen, um zu zeigen, in welchen Rüstungen die Figuren agieren mussten. Und wir wollen sie im Laufe der Zeit aus dieser Umschalung, um diese Ummantelung befreien. Und wir wollen mit dem Mittel der Musik nochmal psychologische Hintergründe, Denkräume offenbaren. Wer steht wofür?
Licht wird eine wichtige Rolle spielen.
Und Licht wird uns letztlich die Räume und auch den Verlauf von Zeit als ein wichtiges theatrales Symbol dort einen Teil der Geschichte erzählen können. So, viel konkreter kann man nicht sein, weil ich glaube, was wir über diese wenigen Minuten, die wir jetzt hier vor der Kamera waren, vermittelt haben, ist, dass sich diesem Werk zu nähern eine Denkarbeit ist und die macht Spaß. Und da können so viele Sachen entstehen, die am Ende noch nicht mal Bestand haben müssen, weil bei einem nächsten Denken kämen wir vielleicht schon wieder zu anderen Schichten. Aber so nähern wir uns einer Inszenierung, die aber am Ende sehr konkret werden muss, in der Beauftragung von einer Bühnenbildnerin, einem Bühnenbildner, Ausstattung und Komponisten. Wen besetzen wir aus dem eigenen Ensemble heraus? Wie wird die Strichfassung sein? Welche Aspekte sind uns da wichtig? Wann setzen wir es an? Und gibt es möglicherweise an den Schulen mal wieder die Möglichkeit, Schiller zu behandeln? Dann gehört es natürlich auch bei uns auf den Spielplan. Danke für eure Aufmerksamkeit.